Der Predigttext für heute ist aus dem Johannesevangelium, und zwar aus Kapitel 14, Johannes 14, die Verse 15 bis 28. Johannes 14, 15 bis 28. Das ist das Wort unseres Gottes. Herr Jesus spricht: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Worte halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Ischkariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du uns hilfst zu verstehen, was wir verstehen müssen, um den ganzen Segen davon zu haben, dass wir dich sehen können, wie herrlich und wunderbar du bist. Herr Jesus Christus, bitte öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, der Herr Jesus ist hier in diesem Moment, wo er das sagt, da befindet er sich eigentlich mitten in seiner Abschiedsrede an seine Jünger, die ja im Kapitel 13 angefangen hat. Da gibt er seinen Jüngern ganz viel Wichtiges mit, bevor er dann eben hingeht, am Kreuz für die Seinen stirbt und aufersteht und in den Himmel fährt. Also jetzt ist der Moment des Abschieds gekommen, und da sagt der Herr seinen Jüngern diese wichtigsten Dinge, die sie jetzt wissen und auch festhalten müssen. Mehrfach hat er schon davon gesprochen vorher, dass er weggehen wird. Und eigentlich immer hat die Jünger das verunsichert. Und sie haben sich auch gefragt, was machen wir denn ohne den Herrn? Es hat eine gewisse Angst oder vielleicht auch Verzweiflung ausgelöst bei den einen. Was machen wir, wenn wir den Herrn nicht mehr haben? Ihr erinnert euch sicher, dass einmal Jesus zu den Jüngern gesagt hat, als viele ihn verließen, weil sie sein Wort nicht ertragen konnten, da hat er zu den Jüngern gesagt: Ihr könnt auch gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gehen.
Und da hat Petrus doch gesagt: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was wir bei dir haben, das haben wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr mit dir sind. Und darum fürchten sie sich auch, wenn der Herr sagt: Ich werde weggehen. Und Petrus hat das so ausgesprochen: Wir sind abhängig von dir, was sollen wir ohne dich tun? Ohne ihn wären sie wie Waisenkinder. Sie wären hilflos, sie wären ohne Führung. Aber der Herr Jesus versichert ihnen: Wenn ich weggehe, dann werde ich euch nicht als Waisen zurücklassen. Wenn ich gehe, werde ich euch nicht allein lassen. Und er sagt sogar noch etwas mehr, etwas, das ziemlich herausfordernd ist, oder nicht? Er sagt: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Warum? Denn wenn ich weggehe, dann bin ich dann in einer noch intensiveren Weise bei euch. Wie ist das möglich? Wie kann der Herr noch näher, noch intensiver bei seinen Jüngern sein, wenn er weggeht? Ja, Jesus sagt: Ich werde euch einen Beistand senden. Und durch diesen Beistand, den ich euch sende, bin ich nicht nur bei euch, neben euch, in der Mitte zwischen euch, sondern ich und der Vater sind dann in euch. Es ist nicht immer so einfach zu verstehen, was das soll. Ich und der Vater sind in euch. Dieser Beistand, den er senden wird, ist der Heilige Geist, sagt er auch. Die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. Und bis hierher hat er eigentlich noch kaum über den Heiligen Geist gesprochen zu seinen Jüngern. Jetzt redet er über ihn. Die Jünger wussten von der Existenz des Geistes Gottes, wussten sie aus dem Alten Testament. Aber das war noch etwas mehr verborgen, was da gesagt wird im Alten Testament über den Heiligen Geist. Jetzt, so konkret wie Jesus jetzt wird, wurde vorher von ihm noch nicht gesprochen. Die Jünger und natürlich auch wir brauchen etwas mehr Information. Jesus beginnt hier, den Heiligen Geist seinen Jüngern näher bekannt zu machen. Zuerst einmal sagt der Herr etwas über das Wesen, über die Persönlichkeit dieses Geistes, des Heiligen Geistes. Er nennt ihn einen Beistand. Und das Wort hier im Originaltext, das griechische Wort Parakletos, das kommt eigentlich aus der Sprache der Justiz, aus der Rechtsprechung. Und das bedeutet so viel wie ein Anwalt, wörtlich ein Dazugerufener oder Herbeigerufener, der wurde zur Unterstützung herbeigerufen. Damals war es meistens ein Freund, der Anwalt war, wenn man vor Gericht musste. Ein Freund, der einem eben in dieser Gerichtssache beisteht und der zur Verteidigung hilft. Ja, und dieser Beistand, dieser Freund, der kommt zu den Jüngern, um an die Stelle von Jesus zu stehen. Wir wissen, dass Jesus für die Jünger derjenige ist, der ihnen in der Sache des Gerichtes Gottes beisteht. Also Jesus steht den Jüngern in ihrer Gerichtssache bei. Sie müssten ja vor Gericht stehen, vor Gottes Gericht, und da gerichtet werden für das, wie sie gelebt haben. Das betrifft natürlich auch uns, jetzt nicht nur die Jünger in dieser fernen Vergangenheit, sondern auch uns. Jeder muss vor das Gericht Gottes kommen und stehen, und da braucht er einen Anwalt. Jesus ist dieser Beistand eigentlich zuerst. Aber wenn er nicht mehr persönlich da ist, nicht mehr leiblich da ist, dann brauchen sie und alle, die auch Jünger von Jesus werden nach ihnen, brauchen einen Stellvertreter, der das tut, was Jesus für sie getan hat. Und in diesem Abschnitt hier finden wir jetzt mindestens drei große Wahrheiten, die Jesus lehrt über das, wozu dieser Geist, der Heilige Geist, der Beistand zu den Jüngern und auch zu uns gekommen ist. Er ist auch zu uns gekommen. Und er lebt in uns, wenn wir Jünger Jesu sind. Und er vertritt den Herrn in uns. Der Geist ist gekommen, um eine tiefe Gemeinschaft mit Gott zu stiften. Zweitens, um die Gläubigen in alle Wahrheit Gottes zu führen, sie zu lehren über die Wahrheit Gottes. Und drittens, um den Gläubigen den Frieden Gottes zu geben. Zuerst die tiefe Gemeinschaft mit Gott, die der Heilige Geist bewirkt. Eine wichtige Wahrheit können wir erkennen, wenn wir zuerst einmal darauf achten, in welchem Zusammenhang Jesus die Sendung des Beistandes erwähnt, in welchen Zusammenhang hinein er diese Sendung stellt. Er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Wir müssen diesen Zusammenhang, vor allem dieses Und in dem Satz, zwischen den beiden Satzteilen, müssen wir so deuten, dass wir das etwa folgendermaßen hören. Wie wenn Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, euch einen Beistand zu senden und das wird zur Folge haben, dass ihr mich lieben und meine Gebote halten werdet. Versteht ihr das? Ich werde einen Beistand zu euch senden und wenn ich ihn gesendet habe, dann wird das passieren, dass ihr mich liebt und dass ihr meine Gebote haltet. Wir wissen, dass Liebe zu Gott und das Halten der Gebote, dass das einen direkten Zusammenhang hat. Das wussten auch die Jünger. Und sie wussten auch, dass, ja, das haben sie auch schmerzlich erfahren, wie zum Beispiel auch Petrus, dass sie nicht in der Lage sind, Gott richtig zu lieben und seine Gebote zu halten, so wie das richtig wäre. Die Jünger sind von sich aus nicht in der Lage, Gott zu lieben, Gott in der richtigen Weise zu verehren, anzubeten und seine Gebote zu halten. Dazu brauchen sie und dazu brauchen wir göttliche Hilfe. Jesus hat ihnen genau das versprochen, indem er sagt, dass er zu ihrer Unterstützung den Geist Gottes zu ihnen senden wird. Dass der Geist Gottes zu ihnen kommen wird, aus diesem Grund, um sie darin zu unterstützen, ihnen darin zu helfen, dass sie Gott lieben können und seine Gebote halten können. Er sagt ja nicht zu seinen Jüngern so etwas wie, ihr müsst euch jetzt anstrengen, dass ihr meine Gebote halten könnt oder Gottes Gebote. Und dann sehe ich und glaube ich euch eure Liebe zu mir. Wenn ich sehe, dass ihr meine Gebote haltet, dann glaube ich, dass ihr mich liebt. Das sagt er nicht so. Er sagt, dass fast im Gegenteil, er sagt das einfach als Tatsache, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist so, es ist eine Tatsache. Wer den Herrn liebt, der hält seine Gebote. Und etwas weiter unten im Gespräch, im Vers 23, da sagt er es noch einmal in der zukünftigen Form. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und der Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus weist nach vorn in die Zukunft und zeigt, was passieren wird, wenn der Heilige Geist zu den Jüngern gekommen ist. Das heißt, der Geist wird diese Liebe zu Gott bewirken, der Liebe zu Jesus und zum Vater, und er bewirkt, dass die Gläubigen auch sein Wort lieben und halten. Und das alles geschieht durch das Wirken des Geistes im Rahmen einer tiefen, liebenden Gemeinschaft zwischen den Gläubigen und Gott. Und diese Gemeinschaft ist so tief, dass Jesus das damit ausdrückt, dass er sagt, der Vater und der Sohn sind in den Gläubigen. Also der Vater und der Sohn, sie wohnen im Gläubigen. Und das macht er noch an vielen Stellen so, dass er das so auf diese besondere Weise sagt und diese Gemeinschaft betont, unverständlichen Worten. In Johannes 6, Vers 56 sagt er: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Oder Johannes 10, Vers 38: Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, dieses Ineinandersein, diese tiefste Gemeinschaft, das ist eines der Werke, die der Heilige Geist in dem Gläubigen wirkt. Er stellt eine Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk her, die vorher nicht da war, weil sie unmöglich war. Sie war unmöglich, weil niemand von Natur aus Gott liebt und seine Gebote hält. Gott hat schon im Alten Testament versprochen, dass er dies seinem eben ungehorsamen Volk schenken wird, dass sie ihn lieben und seine Gebote halten werden. Er wird das tun. Hesekiel 36, Vers 26: Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Jesus nennt den Beistand hier nicht zuerst, wie er meistens auch genannt wurde. Er nennt ihn nicht den Geist der Heiligkeit, sondern er nennt ihn hier den Geist der Wahrheit. Und das hängt damit zusammen, dass er hier den Jüngern sagt, dass der Geist sie in alle Wahrheit einführen wird. Darum ist er auch, oder wird er auch genannt, der Geist der Wahrheit, weil er die Gläubigen mit Gottes Wahrheit bekannt macht, sie einführt, dass diese Wahrheit auch in ihnen ist und Raum gewinnt. Johannes berichtete schon vorher, wie Jesus über die Wahrheit gesprochen hat, in Kapitel 8. Da sagte er: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im weiteren Gespräch mit den Juden zeigte Jesus, dass er bei dieser Freiheit, die er da nennt, dass es da um die Freiheit von der Macht der Sünde geht. Es ist nicht eine äußere oder politische Freiheit oder ein Gefühl der Freiheit, sondern es geht konkret um Freiheit von der Sünde. Er hat ihnen gesagt, dass sie an die Sünde gebunden sind und darum tun müssen, was der Vater der Sünde will, und davon wird er sie befreien. Und davon wird sie die Wahrheit befreien. Und der Geist der Wahrheit, wenn er sie in alle Wahrheit leitet, wird er sie von der Sünde befreien. um in diese tiefe Gemeinschaft mit Gott zu kommen, von der wir vorher gesprochen haben, ist es nötig, dass wir zuerst von der Sünde befreit werden. Von der Sünde, die einen Graben zwischen uns und Gott gemacht hat. Jesus sagt, die Wahrheit wird diese Freiheit für euch bringen. Und dann hören wir Jesus auch schon sagen, dass er selber diese Wahrheit ist. Das passt damit zusammen, dass er in Vers 26 sagt, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten. Der Heilige Geist wird nicht eine neue Wahrheit bringen oder irgendwelche esoterischen oder mystischen Geheimwahrheiten bringen. Er wird nur lehren und an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und er wird uns das verständlich machen, was Jesus gesagt hat. Das ist die Wahrheit, die wir brauchen, die uns frei machen kann. Wir wissen, dass der Heilige Geist das getan hat, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Er hat die Apostel an alles erinnert, was Jesus sie gelehrt hat. Und sie haben es weitergegeben, gepredigt, aufgeschrieben und wir haben es heute in der Form der Heiligen Schrift vor uns. Wir haben es in unserer Bibel, diese Wahrheit, die der Geist uns gebracht hat. Uns heute lehrt und erinnert der Geist und führt uns in die Wahrheit ein, indem er in der Bibel zu uns spricht. Und natürlich auch, indem er uns die Bibel verstehen lässt. Und darum können zum Beispiel auch Menschen, die nicht durch den Geist wiedergeboren sind, können die Bibel nicht in der Tiefe verstehen, weil sie nicht die Erklärung des Geistes haben, der nicht in ihnen wohnt. Der Heilige Geist spricht durch das Wort, in dem Wort, und er lässt uns das Wort verstehen. Ist es nicht etwas Wunderbares, dass wir dieses Wort geschenkt bekommen haben von unserem Gott und dass wir darin Gottes Reden hören und verstehen können, verstehen dürfen? Wenn wir das lesen, das Wort auch ausgelegt bekommen, dann erfahren wir das Reden des Geistes Gottes. Und wir erhalten in uns die Bestätigung, auch durch den Geist, der uns zeigt, ja, das ist so. Ja, das ist wahr, was ich hier lese. Ich verstehe das und ich weiß, dass das so wahr ist. Kennt ihr das, wenn ihr die Bibel lest? Die Menschen, die nicht an Christus glauben, die haben das nicht. Niemand, der nicht durch den Geist wiedergeboren ist, in dem der Geist nicht wohnt, kann die Zusammenhänge des Heils wirklich verstehen. Und er hat auch nicht diesen wunderbaren Beistand und diesen Helfer, der ihm helfen würde, das Wort Gottes so zu verstehen, dass es in seinem Leben auch Frucht bringt. Dass es ihn in die Beziehung und in die liebende Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn führt. Und dass es ihn rettet von der Gebundenheit an die Sünde und an all die Dinge, die ihm schaden. Was uns der Heilige Geist weiterbringt, ist den Frieden mit Gott. Den Frieden. Jesus nennt diese dritte Wirkung, die der Geist in das Leben der Gläubigen bringt. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus sagt zwar das nicht ausdrücklich, dass der Geist diesen Frieden bringt, aber im Zusammenhang ist es klar, dass er das meint. Dadurch, dass wir in die liebende Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn kommen, dadurch, dass wir in die ganze Wahrheit des Wortes Gottes geleitet werden. Dadurch kommt der Friede Gottes in unser Leben hinein. Der Geist Gottes wohnt in uns und dadurch kommen alle diese göttlichen Dinge, das göttliche Leben kommt zu uns. Und das bringt uns diesen Frieden, den kein Verstand erfassen kann und den kein natürlicher Mensch erfahren kann. Jesus unterscheidet diesen Frieden von dem Frieden, den die Welt gibt. In der Welt gibt es verschiedene Arten von Frieden, oder nicht? Es gibt Waffenstillstand, also dass sich zwei Parteien nicht weiter bekämpfen, das nennt man Frieden. Oder es gibt so eine Art innere Ruhe, das nennt man auch Frieden, so ein friedevolles Gefühl. Aber Jesus betont, dass der Friede, den er hinterlässt, sein Friede ist. Dass er einen Frieden gibt, der nicht mit dem zu vergleichen ist, was wir in der Welt finden können. Ja, und darum fragen wir, was ist denn dieser Friede, den Jesus durch den Geist bringt? Er ist nicht anders als der Friede der Welt in dem Sinn, dass er die angenehmen Seiten des Friedens der Welt nicht hätte. Dieser Friede, den der Herr bringt durch den Geist, hat auch etwas mit Waffenstillstand zu tun, oder nicht? Er bringt ebenfalls auch eine innere Ruhe mit sich, eine Geborgenheit, die auch ein friedvolles Gefühl geben kann. Das alles kann auch dabei sein, aber er wird vor allem auf ganz andere Weise erworben, erhalten, als das in der Welt geschieht und als das in der Welt versucht wird, zu Frieden zu kommen. Die Welt, die natürliche Menschheit, kann den Frieden Gottes nicht erfahren. Der Friede, den Jesus gibt, ist die Versöhnung mit Gott. Das ist der Friede, den Jesus gibt, den der Heilige Geist auch in uns anwendet, bewirkt. Diese Versöhnung mit Gott hat Jesus uns erworben, indem er unsere Stelle eingenommen hat und den Zorn Gottes, den Unfrieden sozusagen, den Zorn Gottes über unsere Sünde erduldet und ertragen hat. Dadurch hat er für uns den Frieden mit Gott erworben. Jesus ist so der Vermittler geworden zwischen verfeindeten Parteien. Und er hat Frieden gemacht zwischen uns und dem Vater im Himmel, die wir vorher verfeindet waren. Auch wenn wir das nicht unbedingt gespürt haben oder so gesehen oder empfunden hätten. Die Tatsache ist, dass der Mensch, so wie er geboren wird, mit Gott verfeindet ist. Das ist eine Feindschaft, weil dieser Mensch Gott nicht liebt, Gott nicht so anbetet, wie er sollte, nicht seine Gebote hält. Er ist verfeindet mit Gott. Jesus ist der Vermittler geworden und hat Frieden gestiftet, weil er die Feindschaft an sich selber ertragen hat. Und erst wenn der Herr Jesus mein Vermittler ist, dann habe ich Frieden mit Gott. Der Heilige Geist, wenn er in mich einzieht, dann bringt er Jesus zu mir, dann vereint er Jesus mit mir. Und alles, was für Jesus gilt, gilt für mich. Weil Jesus den Frieden mit dem Vater hat, habe auch ich den Frieden mit dem Vater. Wenn Jesus in mir wohnt, ist Gott bei mir und dann habe ich diese friedevolle Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft gibt eine Geborgenheit, eine Gewissheit, dass alles gut ist. Dass ich definitiv in Gottes Hand bin und dass ich bei ihm zu Hause bin. Diese Gemeinschaft gibt mir die Gewissheit, die mich sagen lässt, wenn Gott für mich ist, Wer oder was kann dann noch gegen mich sein? Und indem Jesus den Vater bittet, seinen Geist zu senden, und dieser dann zu uns kam, haben wir alles, was wir brauchen, alles, was wir nötig haben, als Menschen Gottes. Wir kennen und wir erfahren wahre Liebe durch die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Wegweisung für das ganze Leben, in das ewige Leben hinein, durch sein Wort. Und wir haben einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Gepriesen sei der Vater und der Sohn und der Heilige Geist dafür. Amen.